So, geliebte Geschwister, wir wollen in diesem entscheidenden Tag eintreten, der für die Gemeinde Gottes doch von einer äußersten Wichtigkeit war und ist, was dort in Jerusalem auf diesem Konzil geschehen ist. Die Menschheit von der Bibel im Alten Testament wurde in doppelter Weise gesehen, einmal Israel, einmal die Nationen. Jetzt haben wir eine weitere Schau. Wir sehen die Gemeinde Gottes, wir sehen Israel und wir sehen die Nationen. Für diese weitere Schau ist eben diese Stunde, von der wir jetzt reden, von diesem heilsgeschichtlichen Tag, von einer äußersten Wichtigkeit. Dass ein neues Denken kam, dass haushaltsmäßig, von Gott her gesehen, eine ganz neue Zeit begonnen hat. Wir müssen ein wenig uns die Geschichte in Erinnerung rufen, wie es dahin gekommen ist. Wir wissen, dass Petrus von dem Herrn ersehen wurde: Du bist der Mann, der die Schlüssel hat, du darfst aufschließen. Matthäus 16. Und wir wissen alle, wie er das zu Pfingsten tat für Israel, in welcher einer wunderbaren und gewaltigen Weise auf eine Predigt 3000 gläubig wurden. Und dann kamen bald weitere Tausende dazu. Es war wirklich eine Zeit des Heiles, die Tür war offen. Dann kam ein weiteres. Und da wurde Petrus von Gott gründlich vorbereitet, dort in Joppe, als er auf dem Söller war. Als er diese himmlische Erscheinung hatte, dieses Gesicht dreimal. Mit dem Hinweis, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Und dann kam die drei Männer, die der Hauptmann Cornelius gesandt hat: Er soll kommen, der Petrus, ich habe eine göttliche Weisung. Und dann kam Petrus in das Haus und dann hat Petrus dort den Heiden die Tür aufschließen dürfen. Und das Überraschende, auch für Petrus und für die Männer, die ihn begleitet hatten, es waren sechs, war doch das gewesen, dass auf das einfache, schlichte Zeugnis hin Glauben in den Herzen gewirkt wurde und dass Gott diesen Heiden den Heiligen Geist gab. Eigentlich hätte es ja bei den Juden so sein müssen, jetzt müssen sie erst beschnitten werden, müssen hinzugefügt werden im Volk Israel, müssen das Gesetz halten, dann können sie auch daran teilhaben. Zu ihrer Überraschung, Gott geht einen neuen Weg. Petrus blieb eine Zeit da, man kann es in Kapitel 11 nachlesen. Dann kam er zurück nach Jerusalem, dann kamen ihm die übrigen Apostel entgegen und die Ältesten und die Brüder und haben geschimpft mit ihm. Wie kannst du nur zu einem Heiden gehen, wie kannst du nur mit denen zusammen Tischgemeinschaft haben? Das ist für uns Juden doch ausgeschlossen. Und dann hat es ihn Petrus auseinandergesetzt. Welche Weisung er vom Herrn bekommen hat, welches Licht Gott ihm gegeben hat. Und dann geschieht das Wunderbare, dass sie nicht mehr gezankt haben mit Petrus. Dann steht da, sie verherrlichten Gott, weil Gott jetzt auch den Heiden die Möglichkeit gegeben hat, durch Buße zum Leben durchzudringen. Und dann kann man in Kapitel 11 gleich weiterlesen. Es sind etliche ja durch die Gegend gezogen und haben das Wort verkündigt. Und dann kamen sie nach Antiochien in Syrien und redeten dann nicht nur zu den Juden, sie redeten zu den Griechen, zu den Heiden. Und da steht da, dass sie zum Glauben kamen. Wir können also sagen, die erste heidenchristliche Gemeinde ist damals entstanden, dort in Antiochien in Syrien. Das hat einen tiefen Eindruck gemacht in Jerusalem. Sie sandten gleich den Barnabas. Und das ist etwas Wunderbares, wenn man das liest, als Barnabas hinkam, da sah er die Gnade Gottes und freute sich. Ach, liebe Geschwister, diesen Blick wünsche ich uns allen. Oft ist es bei uns so, wenn wir irgendwo hinkommen, da sehen wir, ach ja, das und jenes. Und wir sehen das Größere. Er sah als erstes die Gnade Gottes und freute sich. Und dann hat er nach dem Paulus Ausschau gehalten. Der musste plötzlich aus Jerusalem raus, ist in seiner früheren Heimat verschwunden. Er hat ihn gesucht und hat ihn nach Antiochien gebracht. Dann haben die beiden in besonderer Weise dieser ersten heidenchristlichen Gemeinde gedient. Und dann ist ein solch gesundes Leben dort entstanden, ich kann alles nachlesen, jetzt Apostelgeschichte 13, dass die im Gebet und im Fasten einen Auftrag des Heiligen Geistes bekamen, sendet aus den Paulus und den Barnabas. Da begann die erste Missionsreise unseres Apostel Paulus. Nach seiner Gewohnheit den Juden zuerst, und er merkte, die Türen gehen zu. Er redete das Wort zu den Heiden, und siehe da, sie bekehrten sich. Ein ganz Neues trat ein. Und wir müssen aber verstehen, welche eine Spannung das für gläubige Juden gewesen ist, die im väterlichen Gesetz unterwiesen waren, dass plötzlich eine neue heilsgeschichtliche Wende eintritt. Die so unter der Führung des Geistes standen, wie Paulus und Barnabas, die haben diese Wege Gottes gleich erkannt und gleich verstanden. Aber viele, wir lesen es in dem Text, sie haben dann gemurrt. Also die kommen von ihrer ersten Missionsreise zurück, wieder zu ihrem Ursprung, Gemeinde in Antiochien in Syrien, und können freudig berichten, wie Gott sich bekannt hat zu ihrem Dienst, zu ihrem Zeugnis. Sie waren ja ausgesandt vom Heiligen Geist. Aber sie haben eins erlebt, bei den Juden gingen die Türen zu und bei den Heiden haben sich die Türen weithin geöffnet. Aber nun kamen Leute aus Judäa hin und die haben mit ihnen gezankt. Die haben mit ihnen gestritten. So geht's nicht. Ihr Gedanke war, vom alttestamentlichen Denken her, wenn sie kommen schon, die Heiden, ja, sie dürfen ja kommen, aber erst muss ja ganz Israel errettet werden und dann kommen die Heiden dran. Das ist die Botschaft des Alten Testaments. Deswegen konnte unser lieber Bruder Schorsch Kahn, einige haben vielleicht noch gekannt, hat auch hier gesprochen, er sagte, die Altversöhnung, das war für mich kein Problem. Das wusste ich vom Alten Testament. Erst wir Juden und dann kommen die Heiden dran. Aber jetzt hat er noch die Gemeinde Gottes kennengelernt, was hier in diesem Text zum Durchbruch kommt. Aber sie waren der Meinung, sie müssen beschnitten werden. Erst dann können sie zu uns dazukommen und dann müssen sie das Gesetz halten. Dann können sie bei uns bleiben. Aber nun war eine ganz neue Botschaft entstanden. Und es ist wunderbar, diesem Text nachzugehen. Den Geschwistern in Antiochien war das eine ernste Frage. Sie wollten ja einen klaren, gesunden Weg gehen, bestätigt auch von all den Aposteln und Propheten, die Gott gegeben hat. Und Paulus hat auch gesagt, ich möchte nicht vergeblich laufen. Er wollte mit den Angesehenen reden, damit sein Weg auch ein richtiger ist. Und so kam eben der Beschluss, dass sie nach Jerusalem reisen, um dann mit den Aposteln und den Ältesten und der Gemeinde in Jerusalem über diese Frage reden. Wir lesen im Text, als sie sich versammelt haben, ja, erst müssen wir mal sehen, den Weg, den sie gegangen sind, nicht den kürzeren Weg, über dem Meerwege mit dem Schiff. Sie sind durchs Land gezogen, um die einzelnen Gemeinden aufzusuchen und haben den einzelnen Gemeinden berichtet von dem, was Gott unter den Heiden gewirkt hat. Und es ist wunderbar, dass man lesen kann, wie sie das erzählten. Sie machten allen Brüdern große Freude. Es liegt so viel Positives drin, dass manche sich herzlich gefreut haben, eine große Freude hatten, dass das Evangelium weitergegangen ist, über die Juden hinaus, auch zu den Heiden. Und dass Heiden zum Glauben gekommen sind, sie hatten eine große Freude. Etwas Wunderbares, Geschwister. Dass wir uns freuen, wenn Menschen hineinkommen in die Gemeinschaft mit dem Christus, dem Sohne Gottes. Unser Bruder hat uns gelesen, dann traten sie auf. Etliche von der Sekte der Pharisäer, sie glaubten, aber sie sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Was ich bereits sagte, Beschneidung ist die Aufnahme halten des Gesetzes ist dann das Bleiben in dieser wunderbaren Volksgemeinschaft, wie Sie sie kannten, in dem auserwählten Volk Gottes. Aber dann haben sie sich versammelt. Und das heißt, sie hatten viel Wortwechsel. Ja, das darf man ruhig verstehen. Wo gestandene Männer sind und jeder hat einen festen Standpunkt, da darf man auch ein Wortwechsel sein. Und da war auch viel Wortwechsel. Und es war ein so ernstes Ringen, Geschwister. Wir können uns kaum hineindenken, wie ernst und wie wichtig die Entscheidung damals gewesen ist. Was sollte mit all den Gläubigen aus den Heiden werden? Soll das wirklich die Gemeinde Gottes werden? Der Leib des Christus? Oder sollte es da nur eine Sekte innerhalb des jüdischen Volkstums werden? Das war eine ganz entscheidende, wichtige Frage. Da kann man uns vorstellen, dass viel Wortwechsel war. Aber die Männer, die auch kräftig geredet haben, das liest man dann später, sie konnten auch hören und sie konnten schweigen. Da kann man so viel lernen, liebe Geschwister. Man darf mal einen Wortwechsel haben. Aber wenn man nicht mehr die Fähigkeit hat, zu hören und innerlich zu schweigen, dann bleiben wir beim Alten, dann kann Gott uns nicht weiterführen. Gott möchte so gern, dass wir innerlich Hörende sind. Hier heißt es schon im Alten Testament, das sehende Auge und das hörende Ohr, beides macht der Herr. Es ist also ein Werk Gottes in uns, wenn wir bereit sind, auch einmal zu hören. Und da ist es gut zu schweigen. Es ist ja oft in unseren Gesprächen so, man hat seine Gedanken gar noch nicht dem anderen mitgeteilt, da hat der andere schon seine Gegenantwort. Wir merken also, es hat gefehlt am inneren Hören, es hat gefehlt auch am Schweigen. Und in dieses hinein, erster Wortwechsel, dann das Hören und das Schweigen, da hören wir zuerst das Zeugnis des Petrus. Und Petrus bringt sein führungsmäßiges Zeugnis, wie Gott ihn geführt hat. Die meisten wussten es ja. Aber er hat einmal darauf hingewiesen und sagt, Brüder, ihr wisst, dass Gott vor längerer Zeit mich unter euch auserwählt hat, dass die Nationen, die Heiden, durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Erinnert also daran, wie Gott ihn geführt hat, von Joppe in das Haus des Cornelius und wie Gott sich zu diesem Zeugnis, das er dort bringen durfte, bekannt hat. Und dann kommt das Große, dass sie hören und glauben sollten, Vers 8, und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, indem er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Das war das Entscheidende, was Petrus klar gesehen und klar erkannt hat. Gott hat sich zu den Heiden bekannt. Und Petrus spürte es innerlich, es gibt eine neue Heilzeit. Es gibt eine neue Heilswende. Gott gab ihnen den Heiligen Geist. Gott ist der Herzenskenner. Er hat in den Herzen derer gesehen im Hause des Cornelius, dass durch die Botschaft, das Evangelium, Glaube geworden ist. Und dann kommt das schöne Wort von ihm, Gott machte keinen Unterschied zwischen ihnen und uns. Indem er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nicht mehr Beschneidung, eine äußere Form, ein inneres, eine innere Beschneidung. Gott reinigt das Herz. Und liebe Geschwister, das ist ein viel tieferer Vorgang, als wenn man eine äußere Beschneidung vornimmt und durch die äußere Beschneidung nun sagt, jetzt gehörst du dazu. Das Innere ist immer das Wesentliche, das Wesenhafte. Das ist das, was von Gott ausgeht und uns göttlich macht. Und nun sagt Petrus einen ganz wichtigen Satz. Wir tun gut, uns sowas zu merken. Nun denn, was versuche dir Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Ihr meint, auf dem Wege des Gesetzes wollt ihr mit den Heiden zum Ziel kommen. Habt ihr nicht gemerkt, Gott geht einen ganz anderen Weg, einen neuen Weg? Er gibt seinen Geist den Heiligen und reinigt die Herzen, dass ein Gotteserleben im Innersten des Herzens ist. Warum wollt ihr den Weg des Gesetzes gehen? Und dann gibt es ein Bekenntnis. Weder unsere Väter noch wir konnten das Gesetz halten und erfüllen. Das ist das Bekenntnis eines Mannes, der vom Gesetz herkommt. Das Unvermögen des Gesetzes. Und dann muss man in die Literatur von Paulus hineingehen. Ich greife einmal Römer 8, Vers 3 raus. Das, was dem Gesetz unmöglich war, warum? Es war durch das Fleisch kraftlos. Nicht durch das Gesetz als solches selbst, sondern durch unser Unvermögen, durch das Fleisch. Und dann kommt das herrliche Wort, das tat Gott. Wie? Indem er seinen Sohn sandte, in Gleichgestalt des Fleisches, die Sünde im Fleische verurteilend. Das ist der Weg heraus aus dem Gesetz, hinein in die Neuheit des Lebens, in die Gott uns hineinführt. Er sagt es also ganz klar, der Gesetzesweg ist nie ein Rettungsweg. Wir finden es bei Paulus ganz klar, der Gesetzesweg ist ein Erziehungsweg, ein Weg hin zu Christus. Versuche einmal, das Gesetz in allem zu erfüllen. Einer hat gesagt, entweder kommst du ins Irrenhaus oder kommst auf den schnellsten Wege zu Golgatha und nimmst die Erlösung in Christus Jesus an. Und dann kommt ein Satz von Petrus, ja, der ist wunderbar. Wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden, wie auch jene. Ich muss bekennen, ich habe irgendwann noch lange her einmal nach der Konkordanz einen bestimmten Gedanken gesucht. Da fand ich in der Konkordanz diesen Vers angedeutet. Mein erster Gedanke, oh, ein herrlicher paulinischer Satz. Ich habe ihn gleich aufgeschlagen, war ganz überrascht, er war von Petrus. Das gibt manche Berichtigung im eigenen Denken. Die Gnade bricht durch. Die Gnade ist erschienen, heilbringend allen Menschen. So hat Petrus als erstes sein Führungszeugnis gebracht. So hat ihn Gott geführt. Die einzige Gemeinde, die dort versammelt war, im Hören und im Schweigen. Zum Hören vielleicht noch diese zwei schönen Worte von Jesu. Der Herr hat einmal gesagt, seht zu, was ihr höret. Das ist sehr wichtig, gerade in unserer Zeit. Man hört so viel, seht zu, was ihr höret. Und dann sagt der Herr das andere Wort noch, seht zu, wie ihr höret. Dass das Herz richtig eingestellt ist, ihn zu hören. In dieses Schweigen, in dieses Hören hinein kommt nun das Erlebniszeugnis von Barnabas und Paulus, ist Vers 12. Welche erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Es kam die Bestätigung zu dem, was Petrus dort bezeugen durfte in dieser Versammlung von Barnabas und Paulus. Sie haben ja eine erste Missionsreise hinter sich, haben in mannigfacher Art und Weise die Bestätigung Gottes für ihren Dienst erlebt. Heiden kamen zum Glauben, ohne Gesetz. Und so wie es Petrus bezeugt hat, haben sie es auch erlebt. Gott, der Herzenskenner, gab ihnen den Heiligen Geist. Es war ein Hinhören und ein inneres Schweigen. In solch einer Situation kann Gott letzte Klarheit schenken. Und nun kommt das dritte Zeugnis, das wir uns jetzt ansehen wollen. Und zwar das Schriftzeugnis. Und das darf ausgerechnet der Jakobus sagen. Und dieses Schriftzeugnis des Jakobus hat seine Gültigkeit, seine Berechtigung bis in unsere Tage hinein. Er beginnt es so. Jakobus sprach: Brüder, höret mich. So beginnt das Schriftzeugnis. Brüder, immer diese herrliche Anrede, die jeden Einzelnen hineinnimmt in die Gemeinschaft untereinander und in die Gemeinschaft mit dem erhöhten Herrn. Das ist ja das Wesen der Bruderschaft. Diese innere, herrliche Gemeinschaft in dem einen Geist. In dem einen Geist diese innerste Verbundenheit mit allen Heiligen. Im Haupt. Vom Haupt, so lesen wir im Psalm 133, strömt das Öl hinab bis unten hin zu den Füßen. Und wenn es so ist, bei der Geburt des Leibes des Christus, dann werden wir vielleicht auch als letztes die Füße geboren, nicht? Vielleicht ist jetzt die Zeit. Auch zu ihm strömt herab das Öl von dem Haupt, dass alle hineingenommen sind in diese wunderbare Gemeinschaft. In der Gemeinschaft, höret mich. Da könnte man jetzt auch verschiedene Stellen im Alten Testament anführen, auch entscheidende Stunden in Israel, wo dann Einzelne auftreten durften und sagten, höret mich. Psalm 85 zum Beispiel. Da war einer, der gehört hat, was Gott sagt. Und dann kommt die schöne Botschaft bei ihm, Frieden wird der Herr reden. Das ist doch schön, wenn man so in der Gemeinschaft zusammen ist. Vielleicht ist ein Wortwechsel, wenn dann einer aufstehen darf, Brüder, höret mich, Frieden. Dass eine ganze Versammlung in den Frieden Gottes hineingenommen wird. Und ich bin überzeugt, Geschwister, je mehr unsere Versammlungen im Frieden Gottes sind, umso größer, umso reicher, umso tiefer kann die Offenbarung Gottes sein in den einzelnen Herzen. Ich habe das einmal so markant erlebt, vielleicht vor 30 Jahren. Noch einige waren ganz anderer Meinung, aber ich stand unter dem Eindruck, Gott hat die ganze Versammlung in den Frieden hineingenommen. Was vorher eine Frage war, war nachher gar keine Frage mehr. Wenn der Gott des Friedens da ist. Brüder, höret mich. Und dann beginnt er, Simon hat erzählt. Er nimmt also den hebräischen Namen, nicht den Petrus, den griechischen, sondern den hebräischen Namen. Psychologisch vielleicht richtig, dass er zu den Leuten aus dem anderen Lager eine Verbindung herstellt. Ihr habt doch eben den Simon gehört, was der Simon euch erzählt, was der Simon euch berichtet hat. Das Wort erzählt hat mich irgendwie angesprochen. Man ist ja in der Gefahr, das Wort erzählen so ein bisschen herabzumachen, nicht? Da sagt man, ja, meine Oma hat mir erzählt und die Tante hat erzählt und dann hat es nicht mehr so einen hohen Wert. Dieses Wort Simon hat erzählt, im griechischen Exegeomai, kommt nur sechsmal vor. Wenn man sich die sechs Stellen ansieht, das habe ich gefunden, ist immer wieder ein neuer, tiefer Gedanke da. Ich greife eins heraus aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Hier übersetzen sie nicht, der hat von ihm erzählt, nicht? Da haben sie auch den Eindruck, das ist zu wenig. Der hat ihn kundgemacht. Wir merken, wir kommen viel mehr an dieses Wort mit seinem inneren, wunderbaren Inhalt. Wer konnte die Botschaft vom Vater bringen? Nur der eine, der im Schoß des Vaters war. Er hat ihn kundgemacht. Wir spüren immer etwas ganz Neues, auch hier. Simon hat ganz sorgfältig auseinandergesetzt, was ihm begegnet ist, wie Gott ihn geführt hat, was nun einfach diese Wendezeit, in die wir alle jetzt damals dort in diesem Zusammentreffen in Jerusalem hineingestellt worden sind. Und nun sagt er, Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen, die Heiden, heimgesucht hat. Da haben wir in der Bibel das Wort unterstrichen, zuerst. Das ist also das, was jetzt in dieser Zeit dran ist. Was Gott jetzt tut, zuerst. Er hat die Heiden. Ich habe das bei den Brüdern Ströter und Langenberg und anderen Vätern gelesen, dass dieses Wort Ethnos, das man mit Nation übersetzt, wenn es religiös gebraucht wird, besser mit Heiden wiedergibt. Ich habe den Eindruck gewonnen, sie haben wohl recht, die Brüder. Gott hat sie heimgesucht. Auch das ist ein so schönes Wort. Dieses Heimsuchen. Ich habe mir das im griechischen Wörterbuch angesehen, in welcher Weise das irgendwie wiedergegeben wird. Da steht dabei, betrachten, überlegen, Sorge tragen, die mit Hilfe und Rettung verbunden ist, sich jemanden erwählen. So blickt Gott jetzt in die Heidenvölker hinein. Er betrachtet es. Ich rede menschlich. Und er sucht, wo er Einzelne findet, die er rufen kann. Er hat uns gerufen, berufen mit einem heiligen Rufe. Dann heißt es weiter, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Hier ist das Wörtchen aus auch wichtig. Das heißt nicht um alle Nationen, sondern aus den Völkern. Wir kennen sicherlich alle den sogenannten Missionsbefehl, Matthäus 28, Vers 19. Wie heißt es? Geht hin in alle Welt, machet alle zu meinen Jüngern. Wir spüren eine heilsgeschichtliche Wende. Nicht mehr der Missionsbefehl, den der Herr gegeben hat, der ist jetzt zurückgestellt, wird in einer späteren Zeit voll und ganz erfüllt werden. Jetzt hat Gott einen anderen Plan. Und ich spüre es, je länger, liebe Geschwister, je mehr wir diese heilsgeschichtliche Stunde verstehen, umso besser kann man die ganze Botschaft der heilsgeschichtlichen Wahrheit, alles, was mit den Geheimnissen, von denen wir auch gestern Abend hörten, des Paulus zusammenhängt, verstehen. Er hat also heimgesucht, die Heiden aus ihnen, Einzelne, ein Volk zu nehmen. Nation Ethnos, Volk Laos. Ja, ist die Gemeinde auch ein Volk? Manche haben Schwierigkeiten da. Ich habe das Wort Laos angesehen. Der Gedanke von dem Volk Laos ist, sie sind gleichen Ursprungs, gleicher Sprache, ein Blutsvolk, ein Eigentumsvolk. Wenn man das Wort Laos so versteht, gleichen Ursprungs, die Gemeinde in Christo, ein Ursprung, eine Sprache. Wenn wir alle den Geist Gottes haben, dann sind wir in einer Einheit. Blutsvolk, alle erlöst durch dieses eine kostbare Blut des Lammes Gottes. Ein Eigentumsvolk. Ich möchte das Wort Laos, Volk, für die Gemeinde noch etwas weiter erhärten. Paulus war in Korinth. Und sicherlich war es für ihn nicht einfach, in Korinth, in dieser Hafenstadt, diese Botschaft des Christus zu bringen. Da hat er eines Nachts Eine Offenbarung Gottes. Gott spricht mit ihm und Gott sagt: Paulus, rede das Wort. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Laos, ein großes Volk. Und dann hat Paulus ja an dieses Volk Briefe geschrieben. Wir kennen den ersten und zweiten Korintherbrief. Es dürften noch mehr Briefe sein, aber die beiden sind uns erhalten. Wie spricht er die Leute an? Laos, Ekklesia Gottes. Wie spricht er sie an? Die Geheiligten in Christo Jesu. Da merken wir die innere Verbindung. Könnten wir noch 2. Korinther eine Stelle ansehen, wo er auch das Wort Paulus Laos gebraucht. Ich möchte nur noch vielleicht Titus 2,14 erwähnen. Da schreibt Paulus: Von unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Volk des Eigentums. Paulus also in einem seiner letzten Briefe nennt die Gemeinde ein Volk Laos seines Eigentums. Also, er nimmt aus der Nation jetzt ein Volk für seinen Namen. Ach, diese herrliche Botschaft von dem einen Namen, der über alle Namen ist. Es ist in keinem anderen das Heil, als allein in diesem Namen Jesu. Und dieses wunderbare Heilswort für uns wollen wir nur noch erwähnen. Johannes Evangelium 1, Vers 12. So viele ihn aufnahmen, alle, die an seinen Namen glauben, denen gab er Recht, Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Ein Volk auf seinen Namen. Das ist das, was Gott zuerst tut. Das ist das, was Gott jetzt fast 2000 Jahre tut. Und dann fährt er fort, der Jakobus, und sagt: Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem. Als nächstes Wort habe ich mir nach diesem unterstrichen. Etwas, was zuerst ist und was danach geschieht. Und das Wunderbare, das ist nicht nur jetzt von ihm so herausgegriffen, sondern hiermit stimmen die Worte der Propheten überein. Übereinstimmen, auch ein so schönes Wort, Symphoneo, die Symphonie, das Zusammenklingen. Ach ja, wenn man so manches Theologische hineinsieht, dann hört man von einer Zerrissenheit des Wortes. Je mehr der Geist der Wahrheit uns in das Ganze der Wahrheit hineinführt, kommen wir dahin, was der Jakobus bezeugt, das Übereinstimmende aller Propheten. Das Übereinstimmende des ganzen Wortes Gottes. Wie geschrieben steht. Und deswegen ist es immer wieder so gut. So haben es die Schreiber vom Alten Testament, vom Neuen Testament getan. Sie haben sich immer wieder bezogen. Es steht geschrieben. Ich glaube, man kann das ganze Neue Testament so einrahmen, wie geschrieben steht. Matthäus 2, Vers 5. Bis hin Offenbarung 22, 19. Paulus bringt allein im Römerbrief 21 Mal das Wort, wie geschrieben steht. Ich greife eins nur heraus, glaube ich, das ist das erste, steht in Römer 1, Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben hinein in Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist also die Grundlage von dem Jakobus, es steht geschrieben. Und da sagt er dann anschließend: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder hinauf aufbauen und sie wieder gerade aufrichten. Das ist nun das Zeugnis der Schrift, das hier Jakobus anführt, nach diesem. Und ich glaube, das finden wir erhärtet im ganzen Neuen Testament, dass Gott jetzt diesen Weg geht. Israel ist als Volk beiseite gesetzt. Römer 11, Vers 28 steht es wohl. Sie sind Feinde um unseretwillen, um des Evangeliums willen. Aber sie sind Geliebte um der Väter und der Auswahl willen. Ein Volk, das beides ist, Feinde und geliebt, um unseretwillen. Wenn die Gemeinde eingegangen sein wird, der Retter wird aus Zion kommen und wird die Gottlosigkeiten Jakobs abwenden. Als die Euphorie war mit Israel, hat man gemeint, es wird immer schöner, immer herrlicher in Israel, vor allen Dingen in Jerusalem. Und wenn es dann am schönsten ist, dann wird der Heiland wiederkommen. So steht es nirgends geschrieben. Es steht geschrieben, die Gottlosigkeit, die wird er wegwenden. Und wenn wir jetzt hineinschauen in dieses Volk, wir haben die ersten Jahre von 48 an, in den 50er Jahren, so gute Botschaften von Israel gekriegt. Ein so sauberes, moralisch, ethisch, gutes Volk. Alles, was wir jetzt hören, genau wie im Westen, überall das Gleiche. Und wir spüren, wie wahr die Schrift ist. Wie gut es ist, immer wieder zu achten, wie geschrieben steht. Er kommt aus Zion. Das ist das einheitliche Zeugnis. Gott hat seinen König auf Zion gesalbt, seinem heiligen Berge. Von daher kommt er und wird die Gottlosigkeit Jakobs hinwegtun. Das wird hier ausgedrückt. Er wird wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist. Die Trümmer will er wieder aufbauen. Er will alles gerade aufrichten. Er will also wiederkommen. Vielleicht dazu ein alttestamentliches Wort, prophetisch, steht im Propheten Hosea. Kapitel 5. Vers 15. Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren. Unser Herr, nachdem er das Werk auf Golgatha vollbracht hat, bis sie, Israel, ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Die Bedrängnisse nehmen zu. Und dann kommt die Umkehr. Kommt und lasst uns zu Jehova umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen wieder beleben und am 3. Tage uns aufrichten. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns den Herrn erkennen. Ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Nach 2 Tagen, ein Tag wie 1000 Jahre, am 3. Tage beleben. Vielleicht hat es eine Botschaft für uns. Wir halten fest, nach diesem, wenn das, was zuerst geschehen ist, eingebracht ist. Er wird sich Israel zuwenden, nicht einem Volk auf der Höhe, sondern in der Tiefe. Er wird wieder aufbauen. Und es wird viel aufzubauen sein, innerlich und äußerlich. Und dann kommt das Dritte. Haben wir auch wieder ein Wort unterstrichen, das heißt, damit. Damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über welche mein Name angerufen ist. Die Dreiheit, nicht? Gemeinde, Israel, die Nationen. Wird hier genannt, die übrigen der Menschen. Die bei den ersten beiden Auswahlkörperschaften nicht dabei sind. Damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen. Es ist wunderbar, dem Wort suchen nachzugehen. Als der Apostel Paulus in Griechenland war, in Athen, da sagt er wohl, Vers 26 ist es, er hat selbst allen Leuten und Oden gegeben, er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tasten, fühlen möchten. Ein herrliches Wort. Gott hat alles gelenkt. Die Grenzen der Völker hat er festgelegt. Und hat bei allem den einen Gedanken, die Menschen sollten ihn doch suchen, ob sie ihn doch irgendwie finden möchten. Darum hat Gott alles so wohl geordnet, alles so wohl gelenkt. Wenn man nur ein wenig aufmerksamer wäre auf alles, man würde die Hand Gottes in seiner Schöpfung, in der Geschichte und überall deutlicher sehen. Man könnte ihn suchen. Aber wenn diese Wende kommt, zuerst dieses Volk auf seinen Namen, dann Israel, dann wird es anders. Dann werden sie ihn alle suchen. Da gibt es so herrliche Worte. Ich denke gerade an Jesaja 2. Von diesem herrlichen Werk von Zion, von dem das Heil und das Wort ausgehen wird. Dann werden die Nationen hinströmen. Mir gefällt das Wort hinströmen so gut. Dann wird ein Verlangen da sein, oder wie Sacharja sagt, ich glaube Kapitel 8, da werden 10 Männer aus den Heiden ergreifen, ja ergreifen werden sie den Rockzipfel eines jüdischen Mannes und werden sagen, wir wollen mit euch gehen. Wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Bei euch klappt alles, bei uns überhaupt nicht. Wir brauchen eure Hilfe. Das wird eine Zeit sein. Die übrigen der Menschen, sie werden den Herrn suchen. Alle Nationen, über welche mein Name angerufen ist. Hier stehen wir als Kinder Gottes vor einem großen Auftrag. Paulus sagt uns, 1. Timotheus 2, vor allen Dingen sollen wir tun, Gebet, Flehen, Fürbitte, Danksagung. Für wen? Für alle Menschen. Für alle, die in Hoheit sind. Wir haben einen großen Auftrag. Einen großen Auftrag hin für das Ziel. Alle Nationen, über welche mein Name angerufen ist. Und wir dürfen diesen Namen, der über alle Namen ist, dürfen wir an allen Orten anrufen. Ich fällt gerade ein, ich war noch sehr jung. Da war mir das immer so deutlich geworden. Ich war in einem Kaufhaus, da war so eine große Wendeltreppe und ich guckte von oben herunter und sah das ganze Gewimmel von allen Menschen. Dann habe ich gesagt, Leute, für euch alle habe ich schon gebetet. Ja, man muss es mal ganz praktisch machen, nicht? Den Namen des Herrn anrufen. Und dann in der Gewissheit, nicht umsonst, sie werden alle errettet werden. Denn es heißt weiter, spricht der Herr, der dieses tut. Nicht irgendwas anderes, der dieses tut. Und er fügt an, was von jeher oder was von den Äonen her bekannt ist. Und wir möchten hinzufügen, in einem gewissen Schmerz, was leider so wenig bekannt ist. Und der Herr möchte uns Gnade geben, dass wir das bekannt machen. Also halten wir aber fest, es war eine Stunde von einer wichtigen heilsgeschichtlichen Bedeutung, was wir jetzt in Kürze mal ein wenig angerissen haben. Dass diese Wende, Israel muss zurücktreten. Gott geht einen neuen Weg. Zuerst aus den Nationen, nicht die Nationen. Dann Israel, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen, alle Nationen, über die der Name des Herrn angerufen ist.